Unserem Gesundheitsminister liegen unsere Herzen am Herzen. Er sorgt sich um das kardiovaskuläre Wohl der Menschen im Land und will uns mit Check-ups und Statinen segnen. Ja, ist das jetzt Unfug oder ist das Unfug? Das wollen wir heute klären und damit herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind...
Es ist Unfug. Guten Tag, Martin Scherer.
Das war dann der Podcast auf Wiederhören. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Lösser, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer, und vielen Dank für den kürzesten Podcast ever.
Moin, Herr Nöffler. Wir können es doch nochmal neu machen. Entschuldigung.
Alles gut, das machen wir so. Herr Scherer, unser Update ist ja jetzt etliche Wochen her oder war jetzt mal etliche Wochen in der Pause. Ich benutze mal Wochen als Zeiteinheit. Vielleicht erstmal ein Update vor dem Update. Wie geht's Ihnen?
Danke, gut.
Auch wieder so eine kurze Antwort. Perfekt. Inmitten unserer Pause, ich glaube, wir waren das letzte Mal im März auf Sendung, gab es dann kurz danach, Sie erinnern sich, Anfang April die Nachricht, das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin, das EZQ, beerdigt werden soll. Die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, naja, da hängen jetzt die nationalen Versorgungsleitlinien dran. Im Moment steht deren Zukunft so ein bisschen in den Sternen. Wie ging es Ihnen denn damals, als die Nachricht bei Ihnen landete?
Das war überhaupt gar keine gute Nachricht. Die NVLs hängen uns sehr am Herzen, liegen uns sehr am Herzen. Die DGAM war in allen NVLs beteiligt und das kann nicht sein, dass dieses wichtige Instrument der evidenzbasierten Medizin einfach so verschwindet. Wird auch nicht passieren.
Wird auch nicht passiert. Das heißt, Sie sind sicher, dass Sie überleben, die NVL?
Ich bin mir sicher, dass es irgendwie weitergeht. Es gibt viel Bewegung in der Sache. Es gibt den Willen, dass es weitergeht. Das ist schon mal das Entscheidende. Und es kristallisiert sich auch eine Vorstellung raus, wie das funktionieren könnte. Das kann ich aber hier jetzt nicht öffentlich erzählen.
Schade. Da hätte ich jetzt gerne eigentlich wissen wollen. Gut, also halten wir an der Stelle fest, es gibt Vorstellungen, wie das werden könnte und es gibt Zuversicht, dass es weitergeht mit NVL. Wir berichten dann an dieser Stelle. Heute wollen wir uns, das Intro hat es schon versprochen, mit den Plänen aus dem Bundesgesundheitsministerium für das GHG beschäftigen, das Gesunde Herzgesetz. Referentenentwurf vom 14. Juni liegt vor, darf jede und jeder lesen, wenn er oder sie das mag. Wollen wir es mal so ein bisschen durcharbeiten, was da drin steht, und mal gucken, was die Evidenz dazu sagt.
Können wir gerne machen.
Gut, dann fangen wir mit der Gesetzesbegründung an. Da heißt es nämlich, behauptet das Ministerium, wir deutschen Menschen stürben, oder vielmehr wir Menschen in Deutschland, wir stürben im Mittel mit 80,8 Jahren, jetzt mal ohne Genderunterschied, lebten also mithin nur gute 7 Monate mehr als das EU-Mittel. Herr Scherer, was ist so schlimm daran? 80 ist doch ein schönes Alter.
Das Schlimmste daran ist, dass die Macher dieses Gesetzes unseren Podcast zu diesem Thema nicht angehört haben.
Frechheit.
Im Juni letzten Jahres haben wir darüber gesprochen. Da haben wir auch über die Arbeit gesprochen, auf die da referenziert wird aus dem European Journal of Epidemiology. Und ja, Deutschland liegt ganz, ganz knapp unter dem Europa-Durchschnitt. Noch nicht mal ein ganzes Prozent, ich glaube ein halbes. Mhm. Aber woran das liegt, wissen wir nicht. Und ob das schlecht ist, wissen wir auch nicht. Was wir wissen ist, dass die kardiovaskuläre Mortalität in Deutschland laufend am Sinken ist. Also in den vergangenen 15 Jahren hat sie sich halbiert. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Podcast erinnern können, Herr Nessler, wo wir über die Schwierigkeit valider Todesursachenstatistiken gesprochen haben. Im Endeffekt wissen wir nicht so genau, ob die kardiovaskuläre Mortalität in Deutschland wirklich höher ist als in anderen Ländern. Es fehlen uns schlichtweg die Daten dazu. Wenn man jetzt eine bestimmte Zahl von Menschen systematisch obduzieren würde, dann könnte man solche Daten produzieren. Wenn man jetzt jeden 50. oder jeden 100. obduzieren würde, dann ginge das. Natürlich ausgewählt nach gut gematchten repräsentativen Kriterien, aber diese Daten liegen nicht vor. Und das, was wir in Deutschland haben, das sind die Todesbescheinigungen. Mit anderen Worten, es fehlen letztlich die Daten, um solche Aussagen zu machen. Sodass im Grunde genommen dieses ganze Gesetz auf einer Spekulation beruht, beziehungsweise auf einem Narrativ, auf dem Lebenserwartungsnarrativ, beziehungsweise dem Todesnarrativ. Das ist ja immer gut, um irgendwas zu begründen. Wer will schon was gegen die Vermeidung vermehrter Todesfälle sagen? Aber wie gesagt, es sind Behauptungen, es sind Spekulationen, wir wissen es nicht. Und das Geld, das verblasen wird in unnötigen Früherkennungsuntersuchungen, sollte man mal lieber dafür verwenden, es in der Forschung zu investieren und vielleicht mal rauszufinden, woran wir wirklich sterben und wo man wirklich ansetzen müsste, um die Lebenserwartung zu verbessern in Deutschland, die ja nicht schlecht ist.
Mhm. Also zwei Punkte an dieser Stelle. Erster Punkt ist, woran hier gestorben wird in diesem Land, da redet man ja auch schon mal von 700.000 Todesfällen, so roundabout pro Jahr. Woran hier gestorben ist, das wissen wir gar nicht systematisch, weil wir nicht systematisch danach suchen. Entscheidend ist, was auf dem Todesschein steht. Und da drängt sich oftmals ja eine kardiovaskuläre Sache auf. Und wir können im Zweifel auch uns Gedanken darüber machen, ob dieser Frame, der da benutzt wird, durchaus herhalten muss, um ein Interesse zu bedienen. Das sage ich jetzt einfach mal
so. Das können Sie sehr gut sagen. Ich würde sagen, evidenzfreies Regieren in mehreren Akten. Und der erste Akt ist die Spekulation und die Behauptung, auf deren ganzes Gesetz begründet wird. Das ist nicht nur absurd, das ist eigentlich für jemanden, der eine wissenschaftliche Basis für große medizinische Vorhaben wünscht, ist dieses Gesetz eigentlich ein Schlag ins Gesicht.
Na dann, gehen wir mal in die Manege, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal rein, was da drin steht. Also, Gesetzesbegründung hat schon mal ein paar Fragezeichen dran. Jetzt gucken wir mal, wie viele Fragezeichen dieses Gesetz am Ende noch liefert. Manche Interessierte, manche, die uns zuhören, kennen die Aspekte schon. Wir wollen sie trotzdem noch mal so ein bisschen stichpunktartig durchgehen. Die momentan geplanten Regelungsinhalte, das Ding ist, wie gesagt, noch gar nicht in der wirklichen Gesetzgebung. An der Stelle ist es ein Referentenentwurf. Der ist noch gar nicht vom Bundeskabinett ins parlamentarische Verfahren eingebracht. Deswegen reden wir über den Stand, den wir kennen, von Mitte Juni. Und da sind bekanntlich einige Vorschläge drin. Ich fange jetzt einfach mal so ganz, was heißt willkürlich, einfach von oben nach unten, was da reingeschrieben ist, an. Es soll einen neuen Paragraphen 25c im SGB 5 geben. Wer jetzt danach sucht, wird ihn nicht finden, weil es den noch nicht gibt. Und da wird tatsächlich dieser sogenannte Herz-Check-up, nenne ich es mal, eingeführt, zusätzlich zur GU, die wir alle kennen. Und zwar zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen auf die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Risiken, heißt es dort, für Versicherte, die das 25., das 35. und das 50. Lebensjahr vollendet haben. So, Check-up 25, 35 und Check-up 50. Und zwar unabhängig davon, ob es irgendeine Entscheidung des GBA zu diesen Leistungen gibt. Herr Scherer, wer braucht ein Herz-Kreislauf-Check-up mit 25, 35 und 50?
Die Healthy Volunteers, die sich gerne ihre Gesundheit bestätigen lassen.
Auf Kassenkosten.
Zum Beispiel. Also es gibt nichts Richtiges im Falschen. Wenn die Eingangshypothese falsch ist, dann ist alles, was danach kommt, auch falsch. Und evidenzfreies Regieren, Akt 2, das ist die Behauptung, dass Früherkennungsuntersuchungen oder die Ausweitung bereits existenter Früherkennungsprogramme die Lebenserwartung in Deutschland steigen. Das ist eine evidenzfreie Annahme und die spricht aus diesem Wunschparagraphen 25c. Es gibt Untersuchungen darüber, welche Menschen die Früherkennungsuntersuchungen in Anspruch nehmen. Es gibt in Deutschland noch kein Einladungsmodell zur allgemeinen Gesundheitsuntersuchung. Das gibt es in anderen Ländern, das gibt es in Großbritannien oder Österreich. Trotzdem werden Früherkennungsuntersuchungen in Deutschland vergleichbar gut wahrgenommen, allerdings nicht von denen, die es eigentlich bräuchten. Das heißt, Menschen mit sozialer Benachteiligung, Menschen mit vermehrten Risikofaktoren, Frauen, insbesondere Männer, die Nikotinkonsum haben, die keine oder geringere körperliche Aktivität haben, die wenig Obst und Gemüse essen, die ihren Gesundheitszustand als mittelmäßig oder schlecht einschätzen. Das sind eben bekanntermaßen und erwiesenermaßen Menschen, die Früherkennungsuntersuchungen eher nicht in Anspruch nehmen. Stattdessen kommen eben sehr viele, die sowieso häufig zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen. Und wie gesagt, Stichwort Healthy Volunteer Bias, die sich dann eben ihre Gesundheit gerne auch mal bestätigen lassen.
Dennoch, mal anders gefragt, ja, ist eine Suggestivfrage, macht ja nichts, sind wir ja hier in diesem Podcast irgendwie gewöhnt, ist ja ein erprobtes Stilmittel.
Das Schöne ist, ich muss dann entweder nur nicken oder so, wenn sie eine Suggestivfrage stellt.
Genau, und das Schöne ist, das Nicken hört keiner, das heißt, niemand kann sie dafür verhaften am Ende. Der Scherer hat schon wieder genickt, ich habe es genau gehört. Nein, da würde ich mir aber Gedanken machen, wenn wir das hören. Also nochmal, worauf ich hinaus will, im Zweifel, also wir reden ja hier quasi mehr oder weniger von einem opportunistischen Screening, nicht wahr? Das heißt, wir bieten es erstmal irgendwie der ganzen Bevölkerung an und schauen dann mal, was wir finden oder nicht. Jetzt haben wir natürlich in diesem Podcast schon oft über die Probleme von opportunistischen Screenings gesprochen, von nicht systematischen Screening, von nicht risikostratifizierten Screenings. Aber das Argument, was immer wieder gebracht wird von vielen Leuten ist, ich kann doch dann, wenn ich die jetzt mal einlade mit 25, 35, 50, kann ich ja was finden. Es könnte ja sein, dass... Was ist so schlimm daran?
Ja, ich hatte auch eine dunkle Stunde in unserer Podcast-Historie, in der ich irgendwas Positives über den Check-up 35 gesagt habe. Da bin ich auch sehr für geschimpft worden. Da habe ich irgendwie so...
Digitale rektale Untersuchung war das.
Ja, aber der Check-up 35 war auch mit dabei.
Genau.
So mit anderen Worten, ja, also man kann dann über dies und das sprechen. Man kann dann vielleicht sogar... tatsächlich mal primär präventive Dinge ansprechen. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Es darf ja jeder Hausarzt, jeder Hausärztin sich freuen, wenn Gesundheitsförderungstermine stattfinden. Da gibt es jetzt nicht für jeden einzelnen Termin Evidenzrecherchen für. Ja, wenn jemand zum Hausarzt geht und mal über dies und das spricht, gibt es keine Evidenz für. Wie auch? Warum auch? Ja, das ist dann eine kontinuierliche Langzeitbeziehung und da sieht man sich und Sie haben schon recht, es kann gut sein, dass so ein Termin dann einfach auch mal Zeit und Raum bietet, über Dinge zu sprechen, für die sonst die Zeit fehlt. Aber das ist hier nicht die Fragestellung. Die Fragestellung ist, ob die Gesundheitsuntersuchung, ob die Check-ups wirklich signifikant was an der Lebenserwartung machen, beziehungsweise eine Mortalitätsreduktion herbeiführen. Und dazu gibt es einen Cochrane Review aus 2019. Sie lieben doch Cochrane Reviews.
Wir lieben alle Cochrane Reviews.
Lasse Krüxbohl, Carsten Juul Jürgensen und Peter Götzschen haben das gemacht. General Health Check-ups in Adults for Reducing Morbidity and Mortality from Disease. Und was denken Sie, was da rausgekommen ist?
Tja.
Ich gebe Ihnen den Anfang des Satzes. General Health Checkups are unlikely to be beneficial. Also mit anderen Worten, es ist unwahrscheinlich, dass die allgemeinen Untersuchungen, die allgemeinen Früherkennungsuntersuchungen, Checkups einen messbaren Benefit machen. Es wurde auch da ziemlich genau hingeschaut in diesem Systematic Review. Es wurden 17 Studien eingeschlossen. 15 waren doch auch mit Ergebnisdaten dabei. Und zwar über 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Gesundheitschecks haben keine oder nur eine geringe Auswirkung auf die Gesamtsterblichkeit. Das kann man so sagen.
Risikorate 1,0.
Jawohl. 1,0.
Okay.
Ja. Was sagt Ihnen das? Ich frage jetzt mal, weil es nämlich gar nichts fragen, ich sehe es mal ein
bisschen. Naja, 1,0 heißt, es gibt zwischen Intervention und Kontrolle keinen Unterschied. Fertig. Also, das ist die Geschichte. Auf der anderen Seite, Herr Scherer, Sie haben gesagt, 15 belastbare Arbeiten haben die gefunden. Ne? Also 15, doch immer eine 250.000 Leute. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, dass es weltweit nur 15 Arbeiten zu dieser Fragestellung gibt, wo wir ja doch weltweit, gerade auch in westlichen und in Industrienationen, rumscreenen wie die Weltmeister, auch out-of-the-pocket-mäßig im Übrigen, ne? Also Privatleistung. Das überrascht mich sehr, dass da nicht mehr Publikationen zu auswertbar waren.
Ja, also und fiat aliquid, damit irgendwas geschieht. Und wenn es Murks ist, also wir machen viel, wir machen oft zu viel. Und hier braucht es natürlich Studien. Wir wissen ziemlich genau, dass man sowieso nicht alles durch Studien abdecken kann, was man abdecken müsste. Aber ich gebe Ihnen recht, in dieser doch sehr relevanten primärmedizinischen und primärpräventiven Fragestellung bräuchte es tatsächlich mehr Forschung.
Dann direkt an den Versorgungsforscher, vielleicht mal auch eine Take-Home-Message fürs Ministerium an der Stelle eingeschoben. An den Versorgungsforscher Scherer gefragt, wie könnte denn so eine Untersuchung um den Benefit oder Non-Benefit einer Früherkennungsmaßnahme in Deutschland, was jetzt Kreislaufmortalität angeht, den jedenfalls untersuchen zu wollen, wie könnte denn so eine Studie in Deutschland aussehen? Wie würden Sie so eine Studie aufsetzen in Deutschland, wenn wir das untersuchen wollten?
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die richtige Frage zur richtigen Zeit ist, denn wir haben ja ein Systematic Review haben wir ja vorliegen mit 15 Arbeiten und da kann man sich ja durchaus mal ein bisschen das Design dieser Studien angucken. Das sind Interventionsstudien, die natürlich randomisiert sein müssen, die ein Kontrollgruppendesign haben. Das sind randomisierte Studien, in denen Gesundheitschecks verglichen werden mit keiner Intervention, also mit Nicht-Gesundheitschecks bei Erwachsenen, die nach bestimmten gut gematchten Gesichtspunkten ausgewählt werden, aber eben nicht nach bestimmten Krankheiten oder Risikofaktoren. Also im Grunde genommen sind das Interventionsstudien, wo sie zwei Gruppen haben und dann die mit einer möglichst langen Laufzeit die Erfolgsrate messen im Sinne harter klinischer Endpunkte, am besten natürlich die Mortalität. Das müssen Studien sein mit langer Laufzeit.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, wir haben eigentlich starke Evidenz vorliegen, nämlich diesen Review und die dahinterliegenden Arbeiten, die da untersucht wurden. Wir haben eigentlich Evidenz, die hart genug ist, um diese Behauptung zu widerlegen im Gesetzentwurf, in der Gesetzesbegründung oder die vorgeschlagene Maßnahme vielmehr.
Wir haben ziemlich klare Belege dafür, dass das Gesundheitsfrüherkennungsuntersuchungen, Health-Checks an der Mortalität der Bevölkerung nicht viel ändern. Und das kann an vielen verschiedenen Dingen liegen. Ich habe es eben schon gesagt, dass vielleicht die Leute, die am meisten davon profitieren, nicht erreicht werden. Das kann daran liegen, dass unterschiedliche Maßnahmen getriggert werden, von denen nicht alle evidenzbasiert sind. Dafür kann es viele Gründe geben. Aber davon ist jetzt erstmal auszugehen, dass eine Ausweitung des Angebots der Früherkennungen weist keine Nutzenbelege auf.
Dann anders gefragt, also dann würde ich jetzt sagen, jetzt kommt wieder der Journalist, der die Welt krass verkompliziert einfacher macht oder zu einfach macht, dann ist das sinnlos, dieses Gesetz. Ist es dann im Zweifel, wenn das sinnlose Überdiagnostik ist, nicht auch gefährlich?
Ich würde schon sagen, dass es schädlich ist, weil es Ressourcen abzieht von Dingen, die vielleicht wichtiger wären und weil einfach auch Ressourcen verbrannt werden, weil Geld und Zeit verbrannt wird. Es fehlt uns jetzt schon die Zeit für die Versorgung älterer mit vielen Krankheiten. Wir haben jetzt schon Ressourcenprobleme im Gesundheitswesen, um uns um die zu kümmern, die wirklich krank sind. Da jetzt nochmal Ressourcen abzuziehen für etwas, was keinen Nutzenbeleg hat, das ist sicher nicht der richtige Weg und es ist auch insgesamt ein falsches Signal. Es ist ein falsches Signal, über zu mehr Prävention zu sprechen und dann mit Früherkennung zu antworten. Unsere Probleme liegen woanders. Die liegen bei der sozialen Ungleichheit. Die liegen bei den Menschen mit eingeschränktem sozioökonomischen Status. Die liegen im Bereich der Verhältnisprävention. Und da sollte man ansetzen, wenn man was verbessern will. Und das sind dann auch evidenzbasierte Public Health Maßnahmen.
Okay. Es gibt einen zweiten Regelungsvorschlag, der sieht vor, dass es quasi, ja, ich sag mal, Beratung, Blutdruckmessung, Blutlaborwerte in Apotheken geben soll. Was eben das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung angeht, da sprechen wir über die sogenannten pharmazeutischen Dienstleistungen. Die mag ja die verfasste Ärzteschaft so gar nicht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite jammern Apotheker und ApothekInnen, das muss ich jetzt mal neu machen, ApothekerInnen, dass ihnen eigentlich so ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Und jetzt fänden wir es ja im Sinne einer flächendeckend gut ausgebauten Gesundheitsversorgung natürlich auch gut, wenn es noch die Apotheke vor Ort um die Ecke gäbe. Dann denke ich mir, ist doch da auf einmal Nutzen drin, wenn ich da jetzt so eine Beratung einführe, wo was soll so schlechter dran sein, dass meine Apothekerin mal mit mir redet über das Thema Lebensstil, Blutdruck, whatever, und dafür 3 Mark kriegt und dafür kriegt die ein bisschen mehr Honorar und der Gesetzgeber sorgt dafür, dass die Apotheke erhalten bleibt. Da ist doch Nutzen drin, oder? Sehe ich das falsch?
Klingt erstmal wie ein Goodie für Apotheken. Schön, ne? Ich habe nichts gegen Goodies und im Gegenteil, wir brauchen die Apotheken. Jeder muss leben. Aber auf der anderen Seite kann man die Frage stellen, ob es dann im Gegenzug eine ACE-Hämmer und das Statin beim Hausarzt gibt.
Ja, das wäre dann der alte Streit mit dem Dispensierrecht und der ärztlichen Leistung in der Apotheke. Gut, also.
Man sollte jetzt nicht noch mehr durcheinander in die Versorgung bringen, als es schon ist. Mhm. Also die Medikamente gibt es in der Apotheke und die ärztlichen Leistungen gibt es in der Praxis.
Okay, Sie haben jetzt schon ACE und Statin angesprochen. Kommen wir gleich noch, ist nämlich auch Teil des Gesetzes. Ich will aber noch 2 andere Sachen ansprechen, weil wir gehen den Entwurf jetzt quasi einfach nur durch, von oben nach unten. Bemerkenswert ist ein Satz an einer Stelle, und zwar ist das im Moment so geplant, dass quasi, wenn dieses Gesetz denn beschlossen würde, würde qua Gesetz das Gesundheitsministerium ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen, wo die Länder zustimmen müssen, in der sie das Nähere für diese Check-up-Untersuchung, diese Herz-Kreislauf-Checks bestimmen könnte. Und jetzt kommt dieser bemerkenswerte Satz, der dahinter steht, nämlich das Paragraph 2, Absatz 1 des SGB 5 und Paragraph 12 Absatz 1 des SGB 5 der Bestimmung und Erbringung einer erweiterten Gesundheitsuntersuchung, deren Nutzen nach den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin noch nicht belegt ist, nicht entgegenstehen. Das ist jetzt ein Juristensatz. Auf einfach gesagt heißt das, das Wirtschaftlichkeitsprinzip, das WANS-Prinzip, das wir kennen, ne? Wirtschaftlich angemessen, notwendig, zweckmäßig, wird hier mal komplett ausgehebelt und das Ministerium sagt, selbst wenn die EBM, siehe die von Martin Scherer zitierte Cochrane-Analyse, sagt, es gibt hier keinen Nutzen, Klammer auf, nicht belegt, dann ist das trotzdem wurscht. Was ist das, Herr Scherer, was ist das für ein Satz?
Das ist evidenzfreies Regieren, dritter Akt. Und das ist vor allem verfassungswidrig.
Echt?
Sollte das da drin bleiben, dann wird die DEGA mit Sicherheit eine Verfassungsbeschwerde prüfen.
Krass.
Warum ist das verfassungswidrig? Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet den Gesetzgeber seit vielen Jahren. Und man muss dazu sagen, in einem Pflichtversicherungssystem, welches ungefähr 90% der Bevölkerung erfasst und diese zwingt 15% ihres Arbeitseinkommens aufzuwenden. In einem solchen Pflichtversicherungssystem ist der Gesetzgeber verpflichtet, ein gewisses Maß an Zugang zu Qualität zu schaffen. Mit anderen Worten, es muss eine wissenschaftlich unabhängige Instanz geben, zum Beispiel den GBA, den es ja auch gibt, die dafür sorgt, dass nur nützliche und nicht gefährliche oder überflüssige Methoden in der gesetzlichen Krankenversicherung Fuß fassen. Das ist das Entscheidende. Mit anderen Worten, hier wird der GWA gebypassed, hier werden Instrumente der Nutzenbewertung gebypassed, die ebenfalls im SGB V verankert sind. Und das ist genau das Problem.
Haben Sie Sorge, dass der GWA, der ja irgendwie so ein bisschen aufs Abstellgleis in der Politik geraten ist, hat man den Eindruck? Also es wird ja immer wieder versucht, neue Bypässe zu legen. Sie haben es Bypass genannt. Haben Sie Sorge, dass der irgendwann mal gänzlich unter die Räder kommt?
Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, sollte man das jetzt nicht gesetzlich verankern, dass man die Nutzenbewertung aushebelt. Und nochmal, ich denke, das ist unzulässig. Das ist unzulässig und verfassungswidrig. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich weiß, dass das Bundesverfassungsgericht die Beitragsstabilität und der finanziellen Stabilität der GKV Verfassungsrang einräumt. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass der Gesetzgeber nicht einfach ohne Nutzenbewertung Geld ausgeben kann.
Okay, gut. Da könnte man jetzt ja fast schon Richtung Nikolaus-Urteil und solche Sachen uns Gedanken machen. Aber ich glaube, das führt uns dann in eine ganz tiefe juristische Ecke hinein. Also wir nehmen zur Kenntnis, die DGAM geht davon aus, dass das mit grundgesetzlichen Prinzipien nicht vereinbar ist, wie es da im Moment drin steht. Und DGAM kündigt an, dass man das im Zweifel dann prüfen würde vor der entsprechenden oder prüfen lassen würde. Das war jetzt quasi der dritte Akt. Dann schauen wir mal weiter, wie viele Akte wir noch hinkriegen, Herr Scherer. Aber das hat dann ja jemand in der Mauerstraße für uns entschieden. Interessant ist, nächster Regelungsvorschlag, wir sind immer noch in diesem neuen geplanten Paragraphen, wir sind jetzt in Absatz 5. Da steht dann drin, da ist die Rede von nach angemessener Beteiligung von Sachverständigen der betroffenen Fach- und Verkehrskreise. Das ist Juristendeutsch. Herr Scherer, haben Sie sich jemals schon als Verkehrskreis-Sachverständigen begriffen?
Bislang noch nicht, aber vielleicht erklären Sie es mir.
Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also ich würde jetzt aber mal sagen, Fachkreise, das kriegen Sie schon eher hin, ne? Den Begriff. Okay.
Ja, ich suche mir die Experten, die mir nach dem Mund reden.
Ja, okay, gut. Und danach kann man halt weiter Regelungen dann in diese Rechtsverordnung reinschreiben, nämlich weitere Leistungen zur Erfassung spezifischer Risiken und Erkennung von Risikoerkrankungen und Krankheitsvorstufen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber hier eben auch tatsächlich ein zweiter Spiegelstrich Vorgaben für standardisierte Fragebögen zur Erfassung spezifischer Risiken. Das klingt jetzt erstmal sehr technisch, Herr Scherer, wenn man das so liest. Es ist ja auch ein Gesetz, haben ja Juristen geschrieben. Aber standardisierte Fragebögen, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, standardisierte Fragebögen, das sind ja ärztliche Tools, Fragebögen. Das sind wissenschaftliche Tools, die müssen doch evaluiert werden, üblicherweise. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Quality of Life oder irgendwelche Depressionsskalen denke, wie lange da teilweise in den einschlägigen Fachgesellschaften auch gestritten wird, welche Fragebögen jetzt wie dann irgendwie auch welche Aussage treffen. Was ist hier davon zu halten? Ist das nicht ein totaler Eingriff in medizinisch-ärztliches Handeln, was da geplant ist?
Ja, wir sind jetzt Akt 4 des evidenzfreien Regierens. Und da kommen zunehmend jetzt auch tragikomische Elemente rein. Also ich sag mal, standardisierte Fragebögen in einem Gesetz vorzuschreiben, es kommt gleich noch besser. Es werden gleich noch Wirkstoffgruppen und Grenzwerte per Gesetz vorgeschrieben. Das ist skurril, das ist Murks, das ist einfach nur noch crazy. Ja.
Okay.
Das ist crazy. Also man kann keine standardisierten Fragebögen per Gesetz vorschreiben. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Martin Scherer, also, fehlen ein drittes Mal die Worte.
Ja.
Das will schon was heißen. Okay, also Wissenschaft, und da hätten wir dann, was ist die Basis für Standard? Das ist quasi, was man wissenschaftlich vorher entwickelt und geprüft und validiert hat, ja, kann man nicht per Gesetz vorgeben an der Stelle. Machen wir mal weiter und wir zählen. Also wir sind im Moment bei Akt 4. Gucken wir mal weiter. Jetzt kommen wir zum einschlägigen Paragraphen 26, den kennen wahrscheinlich viele ärztliche Hörerinnen und Hörer. Das ist der Paragraphen SGB 5, in dem die Gesundheitsuntersuchungen geregelt sind. Und da wird jetzt tatsächlich auch zusätzlich ein Absatz eingefügt, der quasi qua Gesetz eine zusätzliche Gesundheitsuntersuchung für Kinder und Jugendliche, so heißt es hier, einführt, also für eine Untersuchung zur Früherkennung einer Fettstoffwechselstörung. Herr Scherer, jetzt könnte ich es mir leicht machen und sagen, haben wir auch eine ganze Podcast-Episode Ende letzten Jahres gemacht. Hier geht es um die Früherkennung von Dyslipidämien. Eigentlich ja familiäre Hypercholesterinämie. Ist das jetzt der fünfte Akt oder ist das jetzt wenigstens mal vernünftig?
Das ist Akt 5, das ist evidenzfreien Regieren. Und zur Erinnerung, wir sind immer noch im Lebenserwartungsnarrativ beziehungsweise im Todesverhinderungsnarrativ. Und selbst Länder mit einer besseren Mortalitätsstatistik, als wir es haben, haben kein solches Screening. Und wir haben bereits im Herbst letzten Jahres mehrfach deutlich gemacht, dass ein Screening auf eine möglicherweise vorliegende familiäre Hypercholesterinämie bei Kindern ebenfalls nicht evidenzbasiert ist. Und nochmal, also wenn es das in verschiedenen Ländern ansatzweise gibt, dann ist es kein systematisches Screening, sondern ein Kaskadenscreening. Das heißt, wenn eine Indexperson früh im Leben eine kardiovaskuläre Krankheit erfährt, werden enge Familienmitglieder gescreent. Das ist was anderes. Das ist ein Kaskadenscreening. Das kann man machen. Darüber kann man diskutieren. Aber es ist ja dann auch immer die Frage, was nach einem Screening folgt. Also im Zweifelsfall ein Statin. Und es gibt eben ebenfalls keine Nutzenbelege dafür, dass die therapeutischen Konsequenzen eines Screenings bei Kindern, also eben dann die Verordnung von Statinen im Kindesalter, dass die wirklich was bringen.
Da kommen wir gleich nochmal zu diesem Thema. Auch frühe Gabe von Statin. Ich will noch mal kurz nachfragen, das Thema Kaskadenscreening, das wir auch schon besprochen hatten an einer anderen Stelle. Sie sagen, beispielsweise könne man darüber reden, könne man über ein Kaskadenscreening nachdenken, wenn zum Beispiel eine 30-jährige Person sehr früh ein Ereignis hatte, dass man dann mal in der Familie durchkaskadiert und vielleicht mal Labor macht. Würden Sie auch so weit gehen, dass man sagt, also jetzt Klassiker bei einer FH oder bei einer Hypercholesterinämie, ja, Sandelasmin zum Beispiel, wäre das auch schon so ein Trigger, wo Sie sagen, ach, da sieht mir danach aus, da gucke ich jetzt mal bei dir ins Blut rein und wenn das LDL sonst wo ist, dann könnte man auch schon mal beim Kaskadenscreening nachdenken.
Ich denke, dass man, darüber kann man reden, das kann man alles diskutieren. Wichtig ist, dass man keine Gießkannenmedizin betreibt, sondern dass man irgendeinen anamnestischen Ansatzpunkt findet.
Ja.
Ob jetzt Xanthelasmen dazu taugen, in welchem Alter meinen Sie?
Weiß ich nicht, so in unser beider Alter, also Mitte 30.
Ja, klar. Klar, warum nicht? Also das ist jetzt aus der Hüfte geschossen. Ich habe jetzt da überhaupt auch nicht in die Daten zugeguckt, aber klar, also rein spontan wichtig ist, dass man die Anamnese voranschaltet, dass man Hinweise findet für eine familiäre Häufung, ob das ist Xanthelasmen sind, ob das frühe Ereignisse sind, das muss man dann halt wirklich im Einzelnen ausgestalten.
Okay, jetzt das Thema, was folgt, also das der Leitsatz, der nicht nur von Martin Scherer kommt, sondern von der gesamten Community, der Martin Scherer angehört, ist ja keine Diagnostik ohne therapeutische Relevanz. Ich weiß nicht, wie oft Sie das bei uns im Podcast gesagt haben. Unzählbar vermutlich.
873 Mal.
Er hat sogar mitgezählt. Er zählt nicht nur die Akte von Herrn Lauterbach mit, sondern sogar seine eigenen Zitate. Also, was mache ich, wenn ich bei einem Knirps herausfinde, du hast ein LDL von, weiß ich nicht, 260? Das wäre jetzt die westdeutsche Einheit. Wir rechnen es mal nicht um. Das kriegt man im Osten auch so hin. Was folgt dann danach? Und ja klar, Lipidsenkung ist ja logisch. Und jetzt haben Sie aber schon gesagt, wissen wir gar nicht, ob das was bringt bei Kids. Oder ob es nicht vielleicht mehr schadet, als es nutzt. Stichwort Myalgien und Co. Es gab, das fand ich bemerkenswert neulich, eine Aussage von einem Kinderkardiologen, ich glaube, es war sogar universitär, ich weiß aber nicht mehr genau woher, jedenfalls in Deutschland, der sagte das genauso und sagte, ja, Statine ist eigentlich cooles Zeug, wir haben nur gar keine Ahnung, was das bei den Kids macht, wenn wir denen das geben, wir haben dazu keine Daten. Und dann sagte, das fand ich total bemerkenswert, einen Nebensatz, aber trotzdem ist das gut. Da kommt jetzt keine Frage, Herr Scherer.
Naja, das ist das Leben im kardiozentrischen Weltbild. Ja. Im kardiozentrischen Weltbild steht das Herz im Zentrum, sonst wäre es auch nicht kardiozentrisch. Und wenig Lipide sind gut fürs Herz. Das ist so. The lower, the better. Mhm. Klar. Ja. Das ist ja auch nicht ganz weit hergeholt. Es gibt ja auch genug Studien, die nahelegen, dass the lower, the better. Aber die Welt ist eben nicht so einfach. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und deshalb können wir jetzt nicht mit Analogieschlüssen Gesetze machen. Wir können auch nicht mit Analogieschlüssen Medizin machen. Ja. Und weil wir davon ausgehen, dass es gut für Kinder ist, machen wir es halt. Nein, dafür braucht es eben wirklich Studiendaten. Man kann jetzt nicht in ein Gesetz schreiben, was überhaupt gar kein bisschen durch Forschung gedeckt ist. Es geht nicht.
Ist es nicht eigentlich so, jetzt mal, Sie haben kardiozentrisches Weltbild, haben Sie gesagt. Ist es nicht eigentlich so, dass Stichwort the lower the better, dass die Evidenz uns eigentlich sagt, ich kann schon durch eine radikale Lipidsenkung an der kardiovaskulären Mortalität was drehen? Aber ist es nicht auch so, Herr Scherer, dass man bislang nicht wirklich gut zeigen konnte, dass sich die Gesamtmortalität dadurch verändern lässt? Oder anders gefragt, was bringt es uns, wenn ein Gesetzentwurf auf die kardiovaskuläre Sterblichkeit abzielt und nicht auf die Gesamtsterblichkeit? Das ist doch eigentlich der entscheidende Endpunkt für die Bevölkerung, oder?
Im Grunde genommen sind wir damit wieder am Anfang, an der Eingangshypothese, in Deutschland wird zu viel gestorben, es liegt am Herzen. Das ist eine unbelegte Spekulation. Es ist natürlich gut, guten Willen zu haben. Den soll auch niemand abgesprochen kriegen. Aber von diesem Gesetz geht das falsche Signal aus und es müsste woanders angesetzt werden, nämlich in den Bereichen der Primärprävention, Verhältnisprävention. Also völlig richtig, was Sie sagen, Herr Nössler. Wenn ich in der Gesamtmortalität ansetzen will, dann brauche ich eigentlich einen größeren Hebel. Aber ich füge hinzu, wir bräuchten auch bessere Todesursachenstatistiken.
Da sind wir wieder am Anfang.
Eben.
So, jetzt kommt aber der Einschub. Und wahrscheinlich, bevor wir zu den Statinen kommen, hat die Autorin oder der Autor, das ist nicht besser überliefert, welchen Geschlechts diese Personen waren, die das geschrieben haben, unseren Podcast antizipiert.
Also, ob das von Relevanz
wäre. Das ist wahrscheinlich vollkommen irrelevant, richtig.
Wer hat unseren Podcast zitiert?
Nein, vermutlich haben die Autorin dieses Gesetzentwurfs diesen jetzt gerade aufgezeichneten Podcast antizipiert, ahnten, dass wir das kritisieren werden, was die da machen, und sagten, ah ja, nee, die werden wahrscheinlich dann kritisieren, dass wir gar nicht auf die Gesamtmortalität heben. Und dann haben die deswegen folgenden Einschub gemacht. Nur für Sie, Herr Scherer, nur für Sie. Paragraph 34, SGB 5. Das ist manche kennen ihn als Lifestyle-Paragraphen unter anderem. Dass der 34er in SGB 5 sagt genau, welche Arzneimittel überhaupt nicht bezahlt werden. Arzneitherapien, muss man genau sagen. Da sind die Lifestyle-Arzneimittel drin, also zum Beispiel Spritzen gegen Dicke oder für Adipositas oder bei Adipositas, muss man genau sagen. Aber eben auch das Thema Tabakentwöhnung. Und da heißt es im Moment, dass man Arzneimittel zur Tabakentwöhnung frühestens alle 3 Jahre überhaupt zu Lasten der GKV einsetzen kann, wissen die meisten wahrscheinlich. Und das soll jetzt auf jedes Jahr reduziert werden. Da haben wir wieder einen anderen Aspekt, wo wir reingehen können. Herr Scherer, wir haben mittlerweile Evidenz, auch Cochrane im Übrigen, dass das durchaus was bringen kann. Auch Arzneitherapie zur Tabakentwöhnung. Ist das nicht wenigstens gescheit, Rauchern häufiger, auch wenn es Arzneimittel sein müssen, das überhaupt anbieten zu dürfen, wenn sie aufhören wollen? Oder ist das der 6. Akt?
Nein. Das ist ein kleiner Lichtblick. Aber jedes Drama hat ein retardierendes Moment. jedes Drama hat einen kleinen Lichtblick, sonst wäre es kein Drama.
Immerhin. Also, hier nochmal eine Take-Home-Message in die Mauerstraße. Habt da gut gemacht. Oder nicht ganz schlecht. Jetzt kommen wir weiter. Zwei Dinge haben wir noch. Jetzt kommt wieder ein Hinweis. Und ich bin mir gar nicht, ich glaube, es ist immer noch der 34er. Da soll es einen neuen Absatz geben. Wobei, das reichen wir im Zweifel im Transkript nach. Und zwar sind wir jetzt bei den von Ihnen eben schon angesprochenen Statinen. Da gibt es jetzt tatsächlich qua Gesetz den Hinweis, dass abweichend von Absatz 3 Versicherte zur Vorbeugung schwerer kardiovaskulärer Ereignisse einen Anspruch auf Versorgung mit Statin haben. Und zwar in 4 Fällen. Bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres, sofern das 10-Jahres-Risiko bei 7,5% oder höher liegt. Ab 50 bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres bei einem 10-Jahres-Risiko bei 10% oder höher. Ab dem 70. Lebensjahr bei einem 10-Jahres-Risiko ab 15% oder höher und natürlich bei einer genetisch bestätigten familiären Hypercholesterinämie. So weit steht es jetzt im Gesetz. Wir wissen alle, GBA spricht im Moment von 20% 10-Jahres-Risiko. Jetzt müssen wir mal zwei Ebenen, glaube ich, bearbeiten, Herr Scherer. Einerseits, was Sie schon angesprochen haben, gehört sowas in ein Gesetz rein, Fragezeichen. Und dann andererseits, was sagt denn die Evidenz dazu? Weil, wenn ich es recht ahne, ist die momentane Arzneimittelrichtlinienempfehlung mit 20% nicht mehr ganz state of the art, oder?
Also, wir haben das Ganze ja dramaturgisch aufgebaut und wir befinden uns jetzt am Höhepunkt der Skurrilität, man könnte auch sagen Possenreißerei. Ja. Also schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also da sind Prozentpunkte für kardiovaskuläre Ereignisse drin. Da ist sogar eine Wirkstoffgruppe drin. Und Herr Nüssler, also Sie sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, eine Wirkstoffgruppe in ein Gesetz zu schreiben, einen Grenzwert für ein 10-Jahres-Risiko in ein Gesetz zu schreiben, das mutet einfach surreal an. Das ist, ist einfach nur noch skurril. Es hat überhaupt gar keinen Sinn, Medizin so zu denken, wie sie hier gedacht ist. Es macht keinen Sinn, einheitliche 10-Jahres-Risiken zu benennen als indikationsgebend für Statine. Ein 7,5-prozentiges Risiko ist für einen älteren Menschen eine super Sache, für einen jungen Menschen ist es eine Katastrophe. Ja, und dann geht es aber anders. Dann geht es eben darum, sich das Gesamtrisiko anzuschauen, sich die einzelnen Risikofaktoren anzuschauen, zu gucken, wie trägt der einzelne Risikofaktor zum Gesamtrisiko bei und wie kriege ich es runter? Das heißt, das sind Prozesse des Shared Decision Makings, der partizipativen Entscheidungsfindung. Lese ich überhaupt nichts darüber, über gemeinsame Entscheidungsfindung. Ich lese auch nichts im Gesetz über die Aufklärung der Patienten und Patienten. Als würde man einen Hebel umlegen, da gibt's einen Grenzwert, dann legen wir den Hebel um, dann kommen aus dem Spender die Statine rausgeflogen und in einem magischen Zauber wird dann die Lebenserwartung verbessert. So ist es ja nicht. Die Menschen müssen es ja ein Leben lang einnehmen. Sie müssen da mitgenommen werden. Die müssen aufgeklärt sein, müssen überzeugt davon sein, müssen das wollen, müssen sich dafür entscheiden. In einem gemeinsamen Prozess mit dem Arzt oder der Ärztin. Das funktioniert eben so, dass man ein Risikotool hat, zum Beispiel Ariba, das gemeinsam durchgeht, die Patientinnen und Patienten aufklärt und schaut, wie man das Risiko dann runterkriegt.
Dazu mal, ja beispielsweise bei einem erhöhten kardiovaskulären Risiko, wenn man feststellt, die Person raucht, der Rauchstopp Zweifel mehr bringt als ein Statin.
Zum Beispiel.
Bei der Risikoreduktion.
Absolut. Es gibt überhaupt gar keine Pille, die so gesund ist, wie das Aufhören mit dem Rauchen. Absolut. Und was will man machen? Stellen Sie sich mal vor, es ist unwahrscheinlich, aber stellen Sie sich mal vor, es kommt jetzt ein roter Handbrief gegen Statine oder über Statine.
Dann verstößt ja der rote Handbrief gegen das Gesetz.
Genau. Oder wir brauchen schleunigst eine Gesetzesänderung.
Ja, okay. Sie haben jetzt gerade Stichwort Risikorechner. Sie haben
oder es ändert sich an der Studienlage etwas. Es ändert sich an bestimmten Grenzwerten etwas, wenn man dann auch jedes Mal das Gesetz ändert.
Also, das ist jetzt nochmal das Unterstreichen der Skurrilität, von der Sie gesprochen haben. Wir sind, glaube ich, im 6. Akt, wenn ich es richtig verstehe. Jetzt aber nochmal Stichwort Risikorechner. Sie haben natürlich gesagt, Ariba, logisch hausärztliches Tool. Interessant ist, das steht jetzt zwar nicht in dem Entwurf für diesen entsprechenden Absatz drin, aber sehr wohl in der Gesetzesbegründung des momentanen Referentenentwurfs, relativ weit hinten, irgendwo auf Seite 30 irgendwas. Und wir wissen alle, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn es vor Gericht geht, also im Zweifel auch vor ein Sozialgericht oder es einen ärztlichen Haftungsfall gibt und es liegt ein Gesetz dafür zugrunde, dann gucken Richter auch in Gesetzesbegründung hinein. Und tatsächlich wird hier in der Gesetzesbegründung Score 2 genannt. Davon gibt es ja 2 Rechner, auch noch einen für Ältere. Und ansonsten nicht. Also es wird tatsächlich nur Score 2 genannt als Risikorechner in der Gesetzesbegründung. Wäre der im Zweifel noch vernünftig?
Es macht durchaus Sinn, mehr als einen Risikorechner zu nehmen. Aber auch da muss man sagen, es gibt über 350 Rechner, wovon irgendwie nur ein Drittel extern validiert wurde. Hm. Auch hier, das ist so ähnlich, wie wenn man standardisierte Fragebögen ins Gesetz schreibt. Also das sind Dinge, die im Fluss sind. Das sind Dinge, wo es Wissenschaft so gibt. Das sind Dinge, wo es Leitlinien für gibt. Das muss die ärztliche Profession aus sich heraus entscheiden, sowas. Das müssen die Fachgesellschaften dann gemeinsam auch besprechen in ihren Konsensuskonferenzen und schauen, wie sie den fachärztlichen Standard machen. Aber ich kann nicht den fachärztlichen Standard und überhaupt das ärztliche Handeln durch irgendwelche halbgaren Gesetzestexte über den Haufen werfen.
Herr Scherer, wir hatten mal vor geraumer Zeit einen Podcast gemacht über Gutachtertätigkeit vor Gericht, wenn es um ärztliche Haftungsfälle geht. Und da haben Sie damals nur so ein bisschen Einblick in Ihre Arbeit, wenn Sie von einem Gericht als Gutachter quasi bestellt werden, geliefert. Wie muss man sich das denn vorstellen? Nehmen wir mal an, es gäbe wirklich genau irgendwann diese gesetzliche Regelung, wo drin steht, so und so hast du Statine zu verordnen. Und jetzt kommt genau das, was Sie eben gesagt haben. Was ist denn, wenn sich die Evidenzlage irgendwann verändert? Und der Bundestag hat das Gesetz da noch nicht angepasst. Woran würden sich denn, glauben Sie, die Richter halten? An ein Gesetz oder die Evidenzlage?
Ich hoffe wirklich sehr, dass es den Richtern dann um den Facharztstandard geht und dass der wiederum seinen Abbild dann in den gängigen Leitlinien findet. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass man der ärztlichen Profession ihre Freiheit lässt und der Wissenschaft vor allem die Freiheit lässt. Alles andere wäre, ich weiß gar nicht, mir fehlen ein viertes Mal die Worte.
Okay, vielleicht haben wir ja noch einen 7. Akt. Einen Punkt will ich noch ansprechen, der ist auch bemerkenswert. Jetzt kommen wir wieder weg von den Statinen. Und zwar ist geplant für den Paragraphen 137g, also das ist jetzt mal eine Podcast-Episode echt für Rechts- und Gesetzes-Nerds, tut uns sorry, in dem Paragraphen 137 Gustav SGB V ist geplant im Absatz 4, dass es ein Pay-for-Performance geben soll für Disease-Management-Programme. Und zwar muss man sich das vorstellen, so, wenn ich es richtig verstehe, es gibt ja in jeder DMP-Anforderungsrichtlinie gibt es ja Qualitätsziele, die werden ja auch evaluiert. Es sind jetzt hier konkret genannt die 3 DMP für Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes und KHK. Und tatsächlich soll jetzt hier ein Pay-for-Performance, also eine zusätzliche ärztliche Vergütung eingeführt werden. Das muss dann noch im Detail ausgearbeitet werden von der Selbstverwaltung. Wenn Qualitätsziele erreicht werden, was ist das denn zum Beispiel bei Diabetes? Zum Beispiel das Vermeiden von Typ 1, das Vermeiden von Ketoazidosen, oder?
Ja, das wäre dann die Frage, was Pay-for-Performance ist. Man unterscheidet ja nach Donabedi in 3 Dimensionen der Qualitätsmessung. Das ist die Ergebnis, die Prozess- und die Strukturqualität. Und ich denke, hier geht es um Prozess- und Ergebnisqualität. Ja. Also man muss sich da natürlich vor Augen halten, dass man hier das Verhalten der Patienten mitbewertet. Wenn ein Patient gut im Blutdruck eingestellt ist, dann weil er leitenden adhärent gehandelt hat oder weil der Doktor leitenden adhärent gehandelt hat und der Patient eben ebenfalls adhärent war. Also da muss man sich eben bei sowas genau anschauen, welche Prozess- und Ergebnisindikatoren sollen hier gelten. Im Grunde genommen ist es keine schlechte Sache, die DMPs zu stärken und zu fördern. Aber auch hier der Schlüssel für vieles ist gute Versorgungsdaten, gute Versorgungsforschung. Wir wissen im Endeffekt immer noch nicht so genau, was in hausärztlichen Praxen passiert. Da wäre es eher wichtig, anstatt Geld zu verpulvern in Früherkennungsunsinn, dass man die Forschung fördert, dass man die Forschungsinfrastruktur fördert, die Forschungspraxennetzwerke in der Allgemeinmedizin fördert, dass wir noch genauer wissen, was in der hausärztlichen Versorgung passiert und last not least die Primärversorgung stärkt. Aber keine solitären Pirouetten auf der kardiozentrischen Bühne.
Herr Scherer, 60 Minuten für 6 Akte mindestens. Vielleicht mal ein Zwischenfazit, beziehungsweise für diese Podcast-Episode tatsächlich dann auch ein Fazit, eine Take-Home-Message ans Bundesgesundheitsministerium. Was ist von diesem Gesetz zu halten? Was sollten die damit machen?
Ein kardiozentrisches Drama. Mir wäre ein enzephalozentrisches Gesetz ein bisschen lieber gewesen. Also gut durchdacht, mehr Hirn statt Herz.
Das ist die Botschaft ans Gesundheitsministerium. Mehr Hirn statt Herz. Schauen wir mal, ob es ankommt. Das war jetzt quasi die kostenfreie hausärztliche Risikoberatung von Martin Scherer für die Gesetzgebungsmaschine von Minister Lauterbach. Herr Scherer, ich sage vielen Dank an dieser Stelle für eine erste hörbare Replik auf dieses Vorhaben. Wir werden dranbleiben. Wir werden sehen, was kommt. Und wir haben ja einen Plan tatsächlich für eine nächste Episode und dann hören wir uns hoffentlich alsbald wieder, oder?
Sehr gerne.
Dann bleiben Sie fröhlich und ahoi, bis dann.
Ahoi.